Darf man eine NGO verklagen? Was gebietet der Rechtsstaat? Üble Nachrede lautet der Vorwurf, mit dem am 15. September in Bozen der Prozess gegen den Pestizidkritiker Karl Bär eröffnet wurde. Bär, Agrarreferent beim Umweltinstitut München, hat laut Staatsanwaltschaft Südtiroler Apfelbauern verunglimpft, als er in einer Kampagne den hohen Einsatz von Chemie auf den Südtiroler Apfelplantagen anprangerte. Ich gestehe offen, dass ich hier die Meriten dieses Rechtsfalls nicht beurteilen kann. Dazu gibt es bekanntlich Gerichte. Compact hat eine Kampagne gestartet, die, wenn ich das richtig verstanden haben soll, darauf hinzielt, Klagen gegen fortschrittliche NGOs allgemein zu verhindern. Das hat Compact so nicht gesagt, aber gerade das stört mich zusätzlich, denn wenn Compact sagt, dass man nur Knebelklagen unterbinden will, die keinen anderen Zweck verfolgen, als NGOs zum Schweigen zu bringen, so ist genau das gemeint, denn wer entscheidet sonst, wann dieser Tatbestand gegeben ist? Etwa die betroffene NGO selbst? Die wird immer der Meinung sein, im Recht zu sein und rechtswidrigerweise verfolgt zu werden. Wir wissen ja, niemand sollte Richter in eigener Sache sein. Auch nicht die, die zu den Guten zählen. Und was ist, wenn die betroffene NGO womöglich ein bisschen weiter rechts steht, als Compact das gut findet? Gilt die Regelung dann immer noch? Oder findet man doch eine trickreiche Dialektik, die dazu führt, dass nur fortschrittliche Organisationen und Personen in den Genuss dieser angedachten gesetzlichen Immunität kommen? Es gibt in einigen Ländern sogenannte Anti-Slap-Gesetze, was offenkundig das ist, was Compact hier sinngemäß erreichen will. SLAP ist ein Akronym aus dem Englischen. Strategic Lawsuits Against Public Participation, also etwa strategische Klagen gegen die Beteiligung der Öffentlichkeit. Die Idee hinter diesen Gesetzen ist, wenn man behauptet, man habe nur von seinem Recht auf freie Meinungsäußerung in einer Frage, die von öffentlichem Interesse ist, Gebrauch gemacht, dann kann man als Beklagter eine schnelle und kostenlose Niederschlagung einer schikanösen Klage erreichen. Klingt gut, oder? Aber wie soll das funktionieren? Zum Beispiel, indem der Kläger gezwungen ist, darzulegen, dass die eingereichte Klage doch begründet ist. Okay, immer noch in Ordnung. Allerdings findet ja kein Verfahren statt, keine Beweisaufnahme. Es werden keine Zeugen gehört. Wie kann der Kläger dann seiner Beweis- bzw. Darlegungspflicht nachkommen? Nun, das kann er natürlich nicht, weil das Anti-Slap-Gesetz geradezu definitorisch die Rechtsweggarantie unterläuft. Genau dieser aus rechtsstaatlicher Sicht logische Fehler hat dazu geführt, dass die in einigen US-Bundesstaaten eingeführten Anti-Slap-Gesetze relativ schnell wieder als verfassungswidrig kassiert werden mussten. In Kanada, wo es seit 2015 ein Anti-Slap-Gesetz gibt, hat das Parlament immerhin die Möglichkeit vorgesehen, gegen eine schnelle Niederschlagung einer vermeintlich schikanösen Klage in die Berufung zu gehen. Was wiederum dazu geführt hat, dass in mehreren Fällen von den Kontrahenten teure Berufungsverfahren geführt werden mussten, die jetzt nach nunmehr 5 Jahren vor dem kanadischen Verfassungsgericht gelandet sind. Man mag durchaus bezweifeln, ob hier die Hoffnungen, die die politisch bewegten Befürworter von Anti-Slap-Gesetzen in das kanadische Gesetz gesetzt haben, in Erfüllung gegangen sind. Jedenfalls blieb ihnen eben nicht erspart, die letzten 5 Jahre vor Gericht zu stehen. Die einzige Möglichkeit, solche Gesetze mit echter Wirkkraft auszustatten, wäre, die Aussage der Beklagten nicht mehr hinterfragbar zu machen. Wer sich auf ein Anti-Slap-Gesetz beruft, hätte dann, eine ähnliche Position wie der Papst in Rom, dessen Verlautbarungen ja auch unfehlbar sind. Wenn man jedoch einen rechtlichen Zustand herstellt, wo manche Menschen oder Organisationen grundsätzlich nicht für ihre Handlungen haftbar gemacht werden können, so hat man mehr oder weniger schon den Rechtsstaat insoweit abgeschafft. Man stelle sich einen Augenblick lang vor, es gebe ein Gesetz, nach dem betrogene Autokäufer keine Regressmöglichkeit gegen betrügerische Autohersteller hätten, die eine Typzulassung mit falschen Angaben bzw. mit manipulierten Testergebnissen erschlichen hätten, wie das zum Beispiel in den letzten Jahren vielfach bei den Schadstoffemissionen deutscher Autos der Fall war. Man stelle sich vor, der Bundestag würde die Autokäufer rechtlos stellen. Sie müssen den Betrug und den damit verbundenen Schaden, etwa verloren gegangene Steuervorteile oder dass ihre Autos in bestimmten Verkehrsbereichen ein Fahrverbot hätten, einfach so hinnehmen. Da wäre der Aufschrei groß, und zwar zu Recht. Die Antwort auf frivole oder schikanöse Klagen kann nicht lauten, dass bestimmte Leute oder Organisationen über das Gesetz gestellt werden. Die Antwort auf Rechtsnihilismus ist nicht eine neofeudalistische Immunität. Wir haben hier in Hannover schon einen Menschen, der einen solchen Freibrief hat. Es ist unser Landesfürst Ernst August von Hannover, auch als Prügelprinz bekannt, der aufgrund seiner de facto bestehenden rechtlichen Immunität die Möglichkeit hat, wovon er seit Jahrzehnten weidlich Gebrauch gemacht hat, eine Spur der Verwüstung über den ganzen Globus zu ziehen. Das kann wohl kaum die Lösung sein. Dafür gäbe es tatsächlich zwei mögliche Lösungsansätze. Beide wären sowohl sehr wirksam als auch rechtlich völlig unbedenklich. Sie haben auch noch den Vorteil, dass sie nebeneinander bestehen können. Es gibt da kein Entweder-Oder. Die erste Lösung ist ein Rechtsschutzfonds, der von Organisationen der Zivilgesellschaft als eine Art Genossenschaft finanziert und verwaltet wird. Der Abschluss einer kommerziellen Rechtsschutzversicherung macht keinen Sinn, weil man nie weiß, ob sie einen Fall übernehmen werden oder nicht. Man weiß auch nicht, ob sie kalte Füße bekommen und dann mitten im Verfahren einfach abspringen. Aber ein Fonds von zivilgesellschaftlichen Organisationen, die den politischen Willen haben, heikle Verfahren bis zum Schluss durchzuziehen, hätte mehr abschreckende Wirkung auf die Konzerne als ein dubioses Gesetz, das eh früher oder später wegen eklatanter Verfassungswidrigkeit verschwinden wird. Das ist die eine Maßnahme. Was wir außerdem brauchen, ist eine persönliche Amtshaftung, die verhindert, dass Leute sich hinter Firmen oder Behörden verstecken können und wie wild unrechtmäßig handeln können, ohne die geringsten Konsequenzen befürchten zu müssen. Nun, ehe jetzt alle laut aufschreien und sagen, dass das überhaupt nicht geht, würde ich gern daran erinnern, dass dies fast überall in der deutschen Arbeitswelt der Normalfall ist. Zwar nicht für die hohen Tiere, aber für normale Werktätige schon. Ich habe 40 Jahre lang im öffentlichen Dienst gearbeitet und wusste immer, der kleinste Fehler und ich stehe sofort auf der Straße. Beamte dagegen können jeden Tag das Recht 10-mal vor der Mittagspause mit Füßen treten und ihnen passiert rein gar nichts. Oder die großkopferten Firmen können riesige Summen in den Sand setzen, Cum-Ex-Geschäfte machen, verdorbene Lebensmittel in den Verkehr bringen, Arbeitssklaven auf den Spargelfeldern beschäftigen, Steuern hinterziehen und, und. Ihnen passiert rein gar nichts. Wenn Sie es gar zu toll treiben, müssen Sie vielleicht in seltenen Fällen Ihren Schreibtisch räumen. Aber dann mit Millionenabfindungen, damit Sie sich ein schönes Leben an der Côte d'Azur in Südfrankreich mit Brigitte Bardot als Nachbarin verbringen können. Mein Vorschlag also lautet, wenn jemand rechtswidrig in der Privatwirtschaft oder im öffentlichen Dienst handelt, einschließlich des Anstoßens eines offensichtlich unbegründeten Prozesses, muss er oder sie entweder selbst die Kosten tragen oder den Dienst ohne Rentenanspruch und ohne Abfindung quittieren. Da diese Leute normalerweise sowas von feige sind, ich habe durchaus einige von der Sorte gekannt, sie hätten nie und nimmer riskiert, selbst Konsequenzen tragen zu müssen, dann wird der Quatsch mit den schikanösen Klagen schlagartig aufhören. Garantiert. Und ohne dabei den Rechtsstaat zu untergraben.